Und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. So, wir hatten schon begonnen mit dem mit der Erläuterung von Srila Prabhupada. Und zwar hatten wir gelesen,
das ist Unterschiedlichkeit.
Unerschütterlichkeit bedeutet, sehr entschlossen zu sein, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Ohne solche Entschlossenheit kann man keinen spürbaren Fortschritt machen. Und Selbstbeherrschung bedeutet, nichts anzunehmen, was dem Pfad des spirituellen Fortschritts entgegensteht. Man sollte sich zur Gewohnheit machen, alles abzulehnen, was für den Pfad des spirituellen Fortschritts nicht förderlich ist. Das ist wirkliche Entsagung. Die Sinne sind so stark, dass sie ständig nach Befriedigung begehren. Man sollte diesen Forderungen nicht nachgeben, denn diese Befriedigung ist nicht notwendig. Die Sinne sollten nur befriedigt werden, um den Körper gesund zu halten, sodass man seine Pflichten auf dem fortschreitenden Pfad des spirituellen Lebens erfüllen kann. Der wichtigste und zügelloseste aller Sinne ist die Zunge. Wenn man die Zunge zu beherrschen vermag, ist es auch möglich, die anderen Sinne zu beherrschen. Die Zunge hat die Aufgabe zu schmecken und Laute zu formen. Deshalb sollte die Zunge durch systematische Regulierung immer damit beschäftigt sein, die Reste von Speisen, die Krishna geopfert wurden, zu schmecken und Hare Krishna zu chanten. Was die Augen betrifft, so sollte man ihnen nicht erlaubt werden, etwas anderes zu betrachten als die schöne Gestalt Krishnas. Auf diese Weise können die Augen beherrscht werden. Ebenso sollten die Ohren damit beschäftigt werden, über Krishna zu hören. Und die Nase sollte Blumen riechen, die Krishna geopfert wurden. Das ist der Vorgang des hingebenvollen Dienstes. Und hieraus kann man ersehen, dass die Bhagavad Gita in Wirklichkeit nichts anderes lehrt als die Wissenschaft des hingebenvollen Dienstes. Hingebensvoller Dienst ist das einzige und höchste Ziel. Unintelligente Kommentatoren der Bhagavad Gita versuchen, den Geist des Lesers auf andere Dinge zu lenken. Doch es gibt in der Bhagavad Gita kein anderes Thema als hingebensvollen Dienst. Falsches Ego bedeutet, den Körper für das Selbst zu halten. Wenn man versteht, dass man nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist, erreicht man sein wahres Ego. Das Ego existiert immer. Das wahre Ego wird nicht verurteilt, nur das Falsche. In den vedischen Schriften, wie hat Aranyaka Upanishad 1.4.10 heißt es, Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman, ich bin spirituell. Dieses Ich Bin, dieses Gefühl des Selbst, existiert auch auf der befreiten Stufe der Selbstverwirklichung. Dieses Gefühl des Ich Bin ist das Ego. Doch wenn dieses Gefühl auf den falschen Körper gerichtet wird, es ist falsches Ego. Wenn das Gefühl des Selbst auf die Realität gerichtet wird, ist dies wahres Ego. Einige Philosophen sagen, wir sollten unser Ego aufgeben. Aber dies ist nicht möglich, denn Ego bedeutet Identität. Was wir jedoch tatsächlich aufgeben sollten, ist die falsche Identifizierung mit dem Körper. Man sollte sich des Leids bewusst sein, dem wir in Form von Geburt, Tod, Alter und Krankheit ausgesetzt sind. Es gibt in verschiedenen vedischen Schriften Beschreibungen der Geburt. Im Srimad Bhagavatam finden wir eine ausführliche Beschreibung der Welt des Ungeborenen, der Lebensumstände des Kindes im Mutterschoß, seiner Leiden und so weiter. Man sollte unbedingt verstehen, dass Geburt qualvoll ist. Weil wir doch vergessen haben, wie sehr wir im Mutterleib gelitten haben, bemühen wir uns nicht um die Lösung für das Problem der Wiedergeburt, der Wiederholung von Geburt und Tod. Auch zur Zeit des Todes gibt es vielerlei Leiden und ebenfalls in den maßgeblichen Schriften, die ebenfalls in den maßgeblichen Schriften beschrieben werden. Über diese Themen sollte gesprochen werden. Und was Krankheit und Alter betrifft, so macht jeder seine eigene Erfahrung. Niemand möchte krank sein und niemand möchte alt werden. Doch Krankheit und Alter sind unvermeidlich. Solange wir das materielle Leben in Anbetracht der Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod nicht mit Pessimismus sehen, haben wir keinen Antrieb, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Deshalb sehe ich die Aussage hier. Solange wir keine negative oder keine pessimistische Haltung gegenüber dem materiellen Leben haben, haben wir keinen Antrieb, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Ja, solange wir, das bestätigt Krishna auch in seinem Vers, wo Krishna sagt, jemand, der zu sehr angehaftet ist an materiellen Reichtum und Sinnbefriedigung, kann den festen Entschluss nicht fassen, gewöhnt in Hingabe zu dienen. So, was ist das, was uns bremst in unserer Hingabe zu Krishna? Ja, also diese beiden Dinge, die Sinnbefriedigung und der materielle Reichtum. Das heißt, dass wir angehaftet sind an materielle Dinge. Mit der Loslösung von Heim, Frau und Kindern ist nicht gemeint, dass man keine Gefühle für sie haben soll. Zuneigung zu ihnen ist natürlich. Doch wenn sie für den spirituellen Fortschritt nicht förderlich sind, sollte man nicht an ihnen hängen. Der beste Vorgang, sein Heim angenehm zu gestalten, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man völlig Krishna-bewusst ist, kann man in seinem Heim eine sehr glückliche Atmosphäre schaffen. Denn der Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist sehr einfach. Man braucht nur Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
zu chanten. Die Überreste von Speisen zu essen, die Krishna geopfert wurden, über Bücher wie die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam zu sprechen und sich in der bildgestalten Verehrung zu beschäftigen. Diese vier Tätigkeiten werden einen glücklich machen. Und man sollte die Mitglieder seiner Familie darin ausbilden. Die Familie kann sich morgens und abends zusammensetzen und gemeinsam Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, chanten. Wenn man das Befolgen dieser vier Prinzipien sein Familienleben so gestalten kann, dass es für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins förderlich ist, ist es nicht notwendig, vom Familienleben in den Lebensstand der Entsagung zu wechseln. Wenn das Familienleben jedoch für den spirituellen Fortschritt nicht förderlich, sondern hinderlich ist, soll es aufgegeben werden. Man muss alles opfern, um Krishna zu erkennen und ihm zu dienen, genau wie es Arjuna tat. Arjuna wollte seine Familienangehörigen nicht töten, aber als er verstand, dass sie Hindernisse für seine Krishna-Erkenntnis waren, nahm er Krishnas Anweisung an und kämpfte gegen seine Verwandten und tötete sie. Auf jeden Fall sollte man vom Glück und Leid des Familienlebens losgelöst sein. In dieser Welt kann man niemals völlig glücklich oder völlig unglücklich sein. Glück und Leid sind untrennbar mit dem materiellen Leben verbunden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Ich hatte schon gedacht hier, dass wir das vorgelesen haben, dass man losgelöst sein sollte von Heim, Frau und Kindern und so weiter. Und hier viele Haushälter sind. Ja? Habe ich schon spekuliert, was wohl in den Geistern der Haushälter ist. Vor sich geht, ne? Wenn sie sowas hören. Man kann sagen, ne? Also gibt es zwei verschiedene Haltungen. Einige sagen,
ja, hat recht.
Farbe hat recht. Ne? Und andere, die mögen denken, naja, schon wieder diese schwer verdaulichen philosophischen Punkte. So schön und gut, dass Krishna wusste, wenn das zu solchen Punkten kommt, dann bin ich nicht mit einverstanden. Srila Prabhupada erklärt das hier sehr schön. Was bedeutet, frei zu sein? Oder unter welchen Umständen man frei sein sollte von der Anhaftung und die Familie. Und Srila Prabhupada führt das sogar zu dem Punkt, dass er sagt, es besteht keine Notwendigkeit, Sannyas nehmen, die Stufe der Entsagung anzunehmen. Wenn die Familie Krishna wusste. Die Frage, dass man sich löst von der Familie, wenn die Familie Krishna ist. Wenn sie kein Hindernis ist auf dem Pfad, wenn es Krishna ist. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist doch inspirierend, oder?
Ja.
Oder? Sehr inspirierend. Ne, das heißt, mit anderen Worten, das Krishna-Bewusstsein ist keine fanatische Angelegenheit. Sondern wie Prabhupada uns erklärt, alle Prinzipien gründen darauf, dass wir Fortschritt machen in Krishna. Dass wir alles akzeptieren sollten, was förderlich ist im Krishna-Bewusstsein. Und alles zurückweisen sollten, was nicht förderlich sein sollte im Krishna-Bewusstsein. Und Prabhupada erklärt dir, dass es dazu eine sehr gute, dass es notwendig ist, eine gute Intelligenz zu haben. Eine scharfe, wie sagt man? Geschärfte, sagt man das in Deutsch? Mhm. Geschärfte Intelligenz. Genau wie hier Prabhupada das Beispiel von Arjuna. Dass Arjuna bereit war, für Krishna zu kämpfen, obgleich seine Familie auf der anderen Seite stand. Das war ein anderes großes Problem von Arjuna. Das waren keine Feinde im üblichen Sinne, die auf der anderen Seite ihm gegenüberstanden. Und das war ein, im Grunde war das ein Familienstreit. Das war die Parabel auch erklärt in allen Teilen, allen Stellen in seinen Büchern. Es war ein Zivilkrieg. Es war nicht zwischen Nationen, sondern es war ein Krieg zwischen Mitgliedern der gleichen Familie. So, unter diesen Umständen ist es natürlich sehr schwierig. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man sentimental angehaftet ist. Oder gefühlsmäßig, sagt man, angehaftet ist an die Mitglieder der Familie. Aber schon der Pavel erklärt das ja sehr klar, sehr direkt, sehr klar, was bedeutet, alles zu akzeptieren, was förderlich ist für die Entwicklung von Krishna, und alles zurückzuweisen, was nicht förderlich ist für die Entwicklung von Krishna. Nun, schon der Pavel macht uns hier, erklärt uns auch hier, wie wichtig ist es für unsere Zeit, also gerade bevor ich runterkam, ich hatte eine Klasse von Schiller Prabhupada gehört, wo Prabhupada über die Verse von Rishabdev spricht. Rishabdev, in der Einleitung zu den Versen zu Rishabdev im 5. Kanto erklärt Schiller Prabhupada, dass die Unterweisung Rishabdev speziell für Sannyasis besteht. Spricht sehr, wie sagt man, sehr klar. Rishabdev erklärt seinen Sinn. Oder warnt seine Sünde davor, sich mit materiellem Leben zu beschäftigen, mit dem Sinn dafür zu beschäftigen. Er sagt ihnen, dass das Gefühl, was man erhält durch Sinnbefriedigung, dass es das Gleiche ist, was die Schweine oder die Kotfresser empfinden. Also im Grunde kein großer Unterschied zwischen der menschlichen Form und einer anderen Form. Aber dass die menschliche Form eine ganz besondere Möglichkeit hat. Nämlich dadurch, dass wir ein bisschen Tapasya praktizieren. Dass wir eine unbegrenzte Freude erfahren können. Die spirituelle Freude. Die nicht begrenzt ist für unsere materielle Freude. Genau wie Krishna in der Bhagavad Gita erklärt, eine Freude, oder beziehungsweise Freude in der Schande, also Leidenschaft. Beginnt sehr schön, sehr angenehm, sehr angenehm. Und endet immer in Leid. Und die Freude in der Erscheinungsweise der Reinheit beginnt mit einigen Schwierigkeiten, mit Tapasya, einigen Schwierigkeiten. Und wird zum Schluss zu Nektar, obgleich es natürlich auch begrenzt ist. Solange wir immer noch uns in der materiellen Erscheinungsweise der Reinheit befinden, diese Erscheinungsweise der Reinheit nicht völlig frei ist von den Einflüssen der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft. Es ist keine unbegrenzte Freude, die wir fahren. Erst in dem Moment, wo wir uns in bedingungslosen Dienst beschäftigen, sind wir in der Lage, unbegrenzte Freude zu empfinden. Und was Rishabdev seinen Söhnen auch erklärt, ist, dass sie ihre Zeit nicht verschwenden. Und er erklärt der Prabhupada, dass die Veden uns erklären und uns anweisen. In erster Linie, nicht unsere Zeit zu verschwenden. Zeit, Chanakya Pali das auch erklärt. Die Zeit ist das Wichtigste, das Wertvollste, was wir haben im Leben. Besonders in der menschlichen Form des Lebens sollten wir unsere Zeit verschwenden. Und deshalb gibt es diese ganzen Regeln und Regulierungen, das waren ja schon mal da. Speziell der Ashrams. Dass man Zeit, erstmal safe, ist man Zeit sparen. Dass man Zeit spart. Ja, zum Beispiel im ersten Teil des Lebens, ja, die Erziehung, ja, sollte man Zeit sparen. Man sollte nicht unnötig verstricken, sondern man sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und man sollte lernen, was das Wesentliche ist. Das ist im Grunde, was Erziehung bedeutet, dass man versteht.
Frau aber die erklärt.
Dass man versteht, dass wir der Körper sind, dass wir Stoff für die Seele sind. Ja, und dass wir hier uns in einem unnatürlichen, künstlichen Zustand öffnen. Und wenn wir das verstanden haben, wir treten später das Haus hinter Leben ein. Unser Leben gründet auf diesem Wissen. Dann werden wir auch in diesem Teil, in dem Teil des Lebens unnötig unsere Zeit verschwenden. Und wenn wir wieder die Möglichkeit haben, wenn wir alt genug sind, werden wir automatisch wieder uns befreien wollen von allen Verstrickungen. Und wir wollen uns wieder beschäftigen mit bedingungslosen Lebensformen. So, das ist das ganze Prinzip. Chanakya Panit hat dazu erklärt, dass das Wertvollste, was wir im Leben haben, die Zeit. Und wenn nur einen Moment verschwendet haben, und wenn nur ein Moment verflossen ist, dass wir dieses Moment nicht wieder zurückkommen können. Selbst wenn wir noch so viel Geld dafür zahlen. So diese Zeit ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Das ist der größte Reichtum. Wenn wir diese Zeit benutzen, bringen uns vor allen Dingen. Und wir investieren unsere Zeit und unsere Energie darin, spirituelle Guthaben anzusammeln, dann ist es der größte Gewinn. Während wenn wir unsere Zeit damit verbringen, materielle Guthaben zu investieren, die zeitweilig sind und die uns spätestens, oder von denen wir spätestens zum Zeitpunkt des Todes getrennt werden, dann ist es sehr leidvoll, sehr unglücklich. So, das ist ein sehr interessanter Punkt hier, den Schwer Prabhupada macht, in Bezug auf das Familienleben. Das hast du gar nicht gehört eben. Das ist ein wichtiger Punkt für Dorn. Schwer Prabhupada preist hier das Familienleben der Gottgeweihten. Er erwähnt vier Punkte. Was waren noch die vier Punkte? Kann sich noch jemand erinnern? Was die vier wichtigsten Punkte waren, die Prabhupada hier erwähnt? Im Krishna musste der Haushalt erleben.
Prasadam
zu sich nehmen.
Prasadam
zu sich nehmen. Ja. Anders. Was noch?
Gemeinsames Leben.
Was für heilige Namen?
Heilige.
Prabhupada erwähnt die heiligen Namen mit zweimal in der Erläuterung. Ist das jetzt gerade aufgefallen? Prabhupada erwähnt das Mahamantra so oft in seinen Erläuterungen hier, in der Bhagavad Gita. Zweimal erwähnt er das ganze Mahamantra. Ja. So, das sind schon, wie war das? Zwei, ne?
Bildgestaltenverehrung.
Die Bildgestaltenverehrung.
Und was gemeinsam.
Das waren vier. Ja, Bhagavad Gita und Bhagavad Gita. Wann war das? Vor ein paar Tagen haben wir es auch gelesen. Dass man sich, Prabhupada erklärt, dass wir morgens und abends, dass man sich morgens und abends zusammenfinden soll und aus der Bhagavad Gita zum schönen Bhagavatam lesen soll. Ja. Und als ich das gelesen habe eben, ist mir aufgefallen, dass hier an diesem Platz noch Passagen gegessen wird oder verteilt wird. Hier werden die heiligen Namen mitschauen. Hier werden Bildgestalten verehrt. Und ob hier regelmäßig Klassen abgehalten werden, weiß ich nicht. Aber als wir heute Morgen kamen, da lagen überall noch die Kissen hier. Nebenan, da war eine Klasse heute Morgen gewesen.
Ich habe die schon vorher ausgelegt.
Bitte?
Ich habe die schon ausgelegt gelegt.
Ah, die hast du vorher schon ausgelegt. Ach so. Sehr wichtiger Punkt. Oder zumindest sollte man, wenn man keine Klassen hat, sollte man zumindest sich die Zeit nehmen und texten. Ja. In dieser Weise kann man sich immer, wird die Erinnerung geschult. Ja. So dass man sich immer an Krishna erinnern kann. Dass man beginnt alles vom Standpunkt des Krishnas, Krishna-Bewusstsein aus zu betrachten. Ja. Das ist im Grunde der Vorgang. Ja. Im Grunde hatte schon der Prabhupada ganz am Anfang, als Prabhupada die Struktur der Klassen eingeführt hat. Mit dem Sanskrit, mit dem Lesen der Worte und so weiter und so weiter. Hatte Prabhupada im Grunde gehofft, dass wenn morgens die Gottgeweihten diese Verse wiederholen und studieren, dass sie daran erinnern werden, das glaube ich.
Stimmt.
Und dass sie über diese Verse meditieren werden, das glaube ich, während ihrer täglichen Aktivität. So, sollen wir ein bisschen weiterlesen hier? Glück und Leid sind untrennbar mit dem materiellen Leben verbunden. Wie der Bhagavad Gita empfohlen wird, sollte man lernen, sich zu erdulden. Da man dem Kommen und Gehen von Glück und Leid niemals Einhalt gebieten kann, sollte man sich von der materialistischen Lebensweise lösen und auf diese Weise von vornherein in beiden Fällen ausgeglichen bleiben. Gewöhnlich sind wir sehr glücklich, wenn wir etwas Erwünschtes bekommen. Und wenn uns etwas Unerwünschtes widerfährt, sind wir unglücklich. Wenn wir uns jedoch tatsächlich auf der spirituellen Ebene befinden, werden uns diese Dinge nicht mehr berühren. Um diese Stufe zu erreichen, müssen wir unerschütterlichen, hingebungsvollen Dienst ausführen. Ohne abzuweichen, hingebungsvollen Dienst zu Krishna auszuführen, bedeutet, sich an den neuen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes zu beschäftigen. Chanten, hören, verehren, Ehrbietung darbringen und so weiter, wie dies im letzten Vers des 9. Kapitels beschrieben wird. Dies sind die Vorgänge, denen man folgen muss. Es ist ganz natürlich, dass jemand, der ein spirituelles Leben führt, nicht mehr mit materialistischen Menschen verkehren will. Dies wäre völlig gegen seine Natur. Man kann seinen Fortschritt prüfen, indem man feststellt, inwieweit man bereit ist, an einem einsamen Ort ohne unerwünschte Gemeinschaft zu leben. Aber ist ein Gottgeweihter von Natur aus nicht an unnötigen Vergnügen, Kino besuchen, uiuiui. Kino besuchen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen interessiert. Denn er versteht, dass diese Dinge nichts als Zeitverschwendung sind. Es gibt viele Forscher und Philosophen, die Themen wie Sexualität und so weiter untersuchen. Doch nach der Bhagavad Gita haben solche Forschungsarbeiten und philosophische Spekulationen keinen Wert. Sie sind mehr oder weniger sinnlos. Der Bhagavad Gita zufolge sollte man mit philosophischem Verständnis nach dem Wesen der Seele forschen. Das Ziel aller Forschung sollte, wie es hier empfohlen wird, daran bestehen, das Selbst zu verstehen. Nun hören wir schon wieder davon, dass man seine Zeit nicht verschwinden wird. Sehr wichtig. Wie aus diesen Versen hervorgeht, ist Bhakti-Yoga der geeignete Weg, um Selbstverwirklichung zu erlangen. Sobald von Hingabe die Rede ist, muss man die Beziehung zwischen der Überseele und der individuellen Seele in Betracht ziehen. Die individuelle Seele und die Überseele können nicht eins sein, zumindest nicht nach der Bhakti-Auffassung, der Lebensauffassung der Hingabe. Dieser Dienst der individuellen Seele für die höchste Seele ist Nityam, ewig, wie hier eindeutig gesagt wird. Deswegen ist Bhakti, hingebungsvoller Dienst, ewig. In dieser philosophischen Überzeugung muss man gefestigt sein. Im Srimad Bhagavatam 1.2.11 wird dies genau erklärt. Diejenigen, die die absolute Wahrheit tatsächlich kennen, wissen, dass das höchste Selbst in drei verschiedenen Aspekten als Brahman, Paramatma und Bhagavan erkannt wird. Bhagavan ist die höchste Stufe der Kenntnis der absoluten Wahrheit. Deshalb sollte man sich auf diese Stufe des Wissens erheben und sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes beschäftigen. Das ist die Vollkommenheit des Wissens. Wer nach vielen Geburten und Toten wirkliches Wissen erlangt, dann gibt sich mehr hin. Daher weiß ich die Ursache aller Ursachen, wenn das ich alles bin. Eine solche große Seele trifft man sehr. Das heißt, der letztliche Schluss der Erkenntnis besteht darin, dass man versteht, was seine Beziehung zu Krishna ist. Ich habe dazu erklärt, dass es nur eine Sache ist zu verstehen, dass man spirituelle Seele ist. Oder es ist eine andere Sache zu verstehen, dass Gott existiert. Aber dass das vertrauliche Wissen, die höchste Vollkommenheit des Wissens daran besteht, dass man versteht, was die Beziehung zwischen der individuellen Seele und Gott ist. Und das ist nur möglich, wie uns Krishna Bhagavad Gita erklärt, durch hingebungsvollen Dienst. Die Praxis des hingebungsvollen Dienstes. Ein anderer interessanter Punkt, den Shri Prabhupada hier macht, ist, dass man dass man nur beschützt werden kann vor den Verlockungen Mayas oder von der, wie sagt man, Verführung, ja, von der Verführung Mayas. Dadurch, dass man sich vollständig beschäftigt mit uns vor. Das heißt, dass wenn die Sinne beschäftigt sind, die uns vor allem Dienst, der Geist beschäftigt ist, Intelligenz, und unsere Energie im Dienst der Krishnas beschäftigt, besteht keine Möglichkeit, dass wir wundervoll angezogen werden. Jetzt in dem Moment, wo unsere Sinne unbeschäftigt sind, wo sie nicht beschäftigt sind mit dem himmelsvollen Dienst, werden sie sehr leicht angezogen von den Sinnen. So, das ist unser Vorrat. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Shri Prabhupada geben mit dem Geist in der Flasche. Geist? Mhm. Genie. Genie ist kein Geist. Was ist ein Genie in Deutsch? Ja, Flaschengeist. Sagt man Geist? Ja, der Flaschengeist. Nun, der war ein König und der langweilte sich. Der hatte alles, was er sich wünscht. Und sein Diener, der suchte immer wieder eine neue Abwechslung für seinen König. Und eines Tages fand er auf dem Markt eine Flasche. Er war eine wundersame Person. Die verkaufte einen Flaschengeist. Und sofort war der Diener davon angezogen, weil er wusste, dass das eine sehr interessante Ablenkung sein würde für seinen Herrn. Und als er diese Flasche erstand, erklärte ihm der Verkäufer, dass er sehr vorsichtig sein sollte mit dem Flaschengeist. Dass dieser Flaschengeist alles machen konnte, was er sich nur wünschte. Aber dass er sich vorsehen sollte, dass er diesen Flaschengeist nicht unbeschäftigt. Er brauchte nur ein bisschen zu reiben an der Flasche und schon würde der Flaschengeist herauskommen und würde seinen Dienst annehmen. So, und der Diener nahm diese Flasche mit zu seinem König. Und als der König diese Flasche bekam, war er sofort begierig, nur den Flaschengeist zu sehen. Und er öffnete die Flasche und rieb an der Flasche und sofort kam der Flaschengeist raus. Und der Flaschengeist war sehr, sehr groß. Er war eine gewaltige. Ja, aber eine gewaltige Form. Eine gewaltige Form. Oh mein Herr, was kann ich tun? Was kann ich tun? Und der König. Und der König beschäftigt ihn sofort, sagt ihm, so jetzt gehst du vorn hin und hebst Brunnen aus dem ganzen Reich, sodass überall Wasser aus dem ausreichenden Wasser. Ja, und Bewässerungsgräben und so weiter. Und dann. Es dauerte nicht lange, da kam der Geist wieder zurück. Und der König beschäftigt ihn in dieser Weise, mit so vielen Dingen. Aber irgendwann wusste er nicht mehr, wie er den beschäftigen soll. Und der Geist erschien wieder vor ihm. Oh mein Herr, was kann ich tun, was kann ich tun? Und der König war, wie sagt man?
Eingeschüchtert.
Paranoid. In Angst, er wusste nicht, was er tun sollte, weil er gab keine Beschäftigung mehr für den Geist. Und er sah plötzlich eine Fahnenstange. Er sah eine Fahnenstange und er sagte zu dem Geist, so, geh doch mal zu der Fahnenstange, rutsch immer rauf und runter. Früher, als ich noch ein kleines Kind war, hat mein Vater mir gesagt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute. Und seit der Zeit rutscht der Flaschengeist immer noch rauf und rutscht So, Srila Prabhupada gab das als Beispiel für unseren Geist. Wenn unser Geist nicht beschäftigt ist im Dienste Krishnas, dann wird er zu unserem größten Feind, die Krishna. Wenn der Geist beschäftigt ist und hing uns vor, wird er zu unserem besten Freund. Und wenn er nicht beschäftigt und hing uns vor, wird er zum größten Feind. Und dieses Rutschen rauf und runter, rauf und runter. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Das ist eine so wunderbare Beschäftigung. So wie wir nichts Praktisches zu tun haben, sollen wir automatisch nach unserem Japa greifen. Und in dieser Weise haben wir so viel Zeit. wenn wir die Zeit wirklich richtig nutzen würden. Und da heißt es, ne, dass man, da gibt es einen Ausdruck im Englischen, dass das Herz eines Menschen da ist. Oder nee, dass das Geld eines Menschen da ist, wo sein Herz ist. Das heißt, man gibt das Geld da aus, wo das Herz ist. Und wenn unser Herz bei Krishna wäre, dann würden wir auch automatisch unsere ganze Energie investieren in Krishna. Das ist unser Problem. So, das heißt, mit dem Chanten der heiligen Namen hat uns Chaitanya Mahaprabhu einen ganz wunderbaren Vorgang gegeben, wo wir uns nicht nur beschäftigen können, sondern zur gleichen Zeit auch gereinigt werden. So, Prabhupada hat oft erklärt, dass wir, wenn wir oder auch bei den nur bei Einweihungen und so weiter, hat Shrila Prabhupada oft erklärt, dass man mindestens 16 Runden schreibt. Nicht höchstens 16 Runden. Wie viele Runden? Höchstens 16 Runden, Guru Maharaj. Wie viele Prinzipien vor, was für Prinzipien vor? Wie viele Runden? Höchstens 16. So, normalerweise sagen die Schüler, ich verspreche, dass ich mindestens 16 Runden schreibe. Und nicht nur, wir sollten nicht nur 16 Runden schreiben, mindestens 16 Runden schreiben, sondern wir wissen, dass wir gute Runden schreiben. Dass wir auch die Qualität unserer Runden verbessern. Also dieser Vorgang des Chants der heiligen Namen ist ein so simpler, einfacher Vorgang. Wenn wir das nur mal vergleichen mit den Vorgängen der vorhergehenden Zeit, die Vorgänge waren so kompliziert, so schwierig, so unglaublich. Aber in der heutigen Zeit sind wir so gesegnet, dass wir einfach nur die heiligen Namen zu chanten. Das heißt nicht einfach nur, sondern wir sollten gute Runden schreiben. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, Janma Karma Chami Divyam Vibham Yavetita Tvata Abhyaktva Diham Puna Janma Nain Tima Sasatma. Sagt Krishna, einfach dadurch, dass jemand versteht, die transzendentale Natur meines Erscheinens und meiner Aktivitäten kennt, Tatvata, in Wahrheit kennt, wird er, wenn er den Körper aufgibt, oder wenn er die Seele den Körper verlässt, niemals wieder geboren, sondern gereicht in mein ewiges Reich. In mein ewiges Reich. Das klingt auch sehr, sehr simpel, sehr einfach. Wenn man nicht einfach nur versteht, was Krishna ist, dann erreicht das höchste Ziel. Aber das ist sehr schwierig zu verstehen. Tatvata, genau wie zum Beispiel die Bhagavad Gita. Krishna hat, Shabhavat hat der Bhagavad Gita diesen Titel gegeben, wie sie ist. Tatvata. Bhagavad Gita, wie sie ist, wie sie in Wahrheit ist. Und wir können Krishna nur verstehen in Wahrheit. Wir können Krishna nur in Wahrheit verstehen. Wenn wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, wenn wir zu seinen Geweihten werden. Da wird gerade darüber gesprochen, auf der Farm. Dass nicht so ist. Nur einfach denken wir, dass als Krishna erschien vor 5000 Jahren oder auch in der Form Chaitanya Mahaprabhu für etwas mehr als 500 Jahre, dass er jedem sichtbar war und dass jeder Gemeinschaft hatte mit Chaitanya Mahaprabhu, dass jeder Gemeinschaft hatte mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber Srila Prabhupada erklärt uns, zum Beispiel hier in der Bhagavad Gita erklärt er uns, dass obgleich Krishna anwesend war vor 5000 Jahren und viele Menschen ihn sahen, dass nicht jeder verstand, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Sondern die Menschen wurden von ihm angezogen durch seine Schönheit oder durch seine Intelligenz, sein Wissen oder durch seine unglaubliche Stärke und seine Entsagung und so weiter. Aber nur ganz wenige Personen, ganz ausgewählte oder sehr spezielle Personen, besonders gesegnete Personen, verstanden, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und es heute noch. Wenn wir zum Beispiel nach Indien reisen, Chaitanya Mahaprabhu ist nicht allgemein akzeptiert, dass die höchste Persönlichkeit Gottes. Im Allgemeinen akzeptieren die Menschen in Indien Chaitanya Mahaprabhu als einen großen Bhakta, als einen großen Gottgeweihten, als einen großen Heiligen. Das ist sehr schwierig zu verstehen, wieso Krishna oder dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Dazu muss man ein geweihter Krishna sein. Und das erklärt uns Krishna. Hier ist ein Vers, hier haben wir gerade auch gelesen von ein paar Tagen. zum Ende des 11. Kapitels, nachdem Krishna die Arjuna die universale Form gezeigt hatte. Bat Arjuna Krishna wieder seine ursprüngliche Form zu. Diese Verse hier. Und nachdem Krishna die ursprüngliche Form angenommen hatte, sagte er, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Mein lieber Arjuna, diese meine Gestalt, die du jetzt siehst, ist sehr schwer zu schauen. Selbst die Heilgötter suchen stets nach einer Gelegenheit, diese Gestalt zu sehen, die so anziehend ist. Diese Form, die du mit deinen transzendentalen Augen siehst, kann weder durch ein bloßes Studium der Veden, noch durch strenge Bußen, noch durch Wohltätigkeit, noch durch Verehrung verstanden werden. Durch solche Mittel ist es nicht möglich, mich zu sehen, wie ich bin. Mein lieber Arjuna, nur durch ungeteilten, hingebungsvollen Dienst kann ich verstanden werden, wie ich bin, so wie ich vor dir stehe. Und auf diese Weise kann ich direkt gesehen werden. Nur so kannst du das Geheimnis, mich zu verstehen. Kannst du in das Geheimnis, mich zu verstehen, eindringen. Mein lieber Arjuna, wer sich in meinem reinigungsvollen Dienst beschäftigt, frei von den Verunreinigungen durch fruchtbringende Tätigkeiten und gedankliche Spekulationen, wer für mich arbeitet, wer mich zum höchsten Ziel seines Lebens macht und wer jedem Lebewesen ein Freund ist, gelangt mit Sicherheit zu. Das heißt in anderen Worten, Krishna erklärt hier Arjuna, dass er nur verstanden werden kann, so wie er ist, durch ungeteilte Hingabe. Nur ungeteilte Hingabe. Ich weiß nicht, im Deutschen sagt. One point. Wie das mal? Ein einziger Punkt. Ich weiß nicht, im Deutschen. Und das ist der Preis. Und das ist das, was wir lernen sollen, Krishna. Allein dieser Ausdruck, den uns der Power gegeben hat. Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Das ist im Grunde ein so bedeutungsvoller Ausdruck. Krishna-Bewusstsein. Bewusstsein haben wir schon. Aber wie Power uns hier erklärt, ist unser Bewusstsein verunreinigt. Deshalb halten wir uns für so viele Dinge, haben so viele fälschliche Konzepte akzeptiert, die sich auf uns selbst beziehen. Aber wenn wir wirklich sind, dass wir ewige Diener Krishna sind, das sehen wir schon. Und dazu bedarf es des Vorganges, des hingebungsvollen Dienstes. Und nicht nur der hingebungsvolle Dienst, so nach Laune, wie sagt man, nach Laune? Launisch. Der Verarbeiter erklärt uns hier auch, diese Erläuterung, wo diese Qualitäten beschrieben werden, dass man gleichmütig sein sollte, in Freude und Leid. Das heißt, man sollte sein wie ein Stehaufmännchen. Kennt ihr das Stehaufmännchen? Kleine Kinder, die haben oft dieses Spiel, haben diese, habt ihr bestimmt auch diese Puppen, die haben so einen Bleifuß. Und wie immer man die hinschmeißt und so, die decken sich immer auf. Und in der gleichen Weise erklärt schon der Papa das sehr schön, dass wir immer aufrecht bleiben sollten. Und wie das man immer versuchen soll, immer aufrecht zu halten. Niemals zu Fall kommen soll. Und der Papa geht das Krishna Manchayo. Ja, wir schalten immer wach. Sagunan Samantitatan Brum. Krishna sagt, wer sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ja, wie Chalina, fix, wie sagt man, fixiert ist. Das heißt, ohne abzuweichen, transzendiert automatisch den Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und fix, wie sagt man, wird fixiert. Brahma Bhujayaka, das spürt man hier. Welche Fragen dazu? Oder Kommentare dazu? Oder Kritik? Ha?
Ja. Nicht jetzt direkt dazu.
Du hast immer Fragen zu anderen Sachen. Das ist mir schon mal aufgefallen. Wenn meine Klasse zu Ende ist, sagst du, ja, ich habe eine Frage, aber nicht zu dem Thema. Schon okay. Noch eine Frage zum Thema und zu dem, was wir hier besprochen haben. Okay,
tschüss. Über das fixiert sein.
Bitte?
Paupert ist da. Ganz großes Beispiel gewesen. In seinem Buch, Der Mensch der Weise. Da steht drin, wir da das erste Mal nach New York. Nach New York gefahren. Wir haben so viele Personen nachgemacht, haben sich vorhin hingestellt und haben irgendwie zum angeguckt. Und aber war total ruhig und hat das überhaupt nichts ausgemacht. Und was machen wir, wenn wir irgendwie...
Du bist ja geschickt, der Aufnahme dann war aber das erste Mal rausgekommen, wie gut ist. Zum Harikan. Nur als wir Paar zum ersten Mal rausgehen in New York mit den Devotees zum Harina. Das war das erste Mal, dass die Devotees mit Paar rausgehen. Eine Duty, Geschäft. Das war so wie so ein, wie heißt man das, wie so ein Spalier gehen. Wie heißt man das? Ja, ich hatte mit Deutsch.
Spießrutenlauf.
Spießrutenlauf. Und dann heißt es, dass verschiedene Leute an der Straße verschiedene Kommentare machten. Und da hat einer Prabhupada gerufen, dann, hey Buddha!
Ja, ja, genau. Genau, das ist ein bisschen in dem Buch drin. Genau, das ist. Oder wie da
hat er. Was soll denn man sich daran erinnern, wenn wir zum Beispiel zum Harinam rausgehen und Leute uns auslachen? Ne? Was soll denn man sich daran erinnern, dass Prabhupada, unser Founder Chai, der ist halt das gleiche erfahren. Hat das gleiche Wirken. Ne? Als der Prabhupada rausgeht, das erste Mal oder die ersten Mal da, Tom ist in den Square-Park gegangen in New York. Und es ist keine sehr feine Gegend. Und es ist sehr, wie sagt man, sehr low-class, die Gegend, der Park da. Und er hat der Paar sich aufs Gras gesetzt. Und sofort kam die Polizei, obwohl alle Leute auf dem Gras saßen, kam die Polizei zu Prabhupada. Und hat Prabhupada darauf hingewiesen, dass es nicht erlaubt ist, sich aufs Gras zu setzen. Und ohne zu argumentieren, ja, wieso denn, guck doch mal, wir sind noch so, jeder sitzt auf dem Gras, warum denn gerade ich hier, ungerecht, ne? Hat Prabhupada einfach aufgestanden, sein Doti ein bisschen hochgehoben, hat sich auf den Asphalt gesetzt, direkt auf den Asphalt, auf die Straße, ne? Auf den Weg, hat sich hingesetzt, ohne zu protestieren, und hat weitergezogen. Ganz schön, Prabhupada. Völlig fixiert. Das ist im Grunde eine Sache, ne, die man spürt, ne, wenn man zum Beispiel das Lilamta liest. Ne, diese Entschlossenheit, diese durch nichts beehrbare Entschlossenheit von Schleppabend. Schleppabend wird einfach durchgehen, wie so ein roter Faden, das durch den ganzen Unsinn, die ganzen Dualitäten der materiellen Welt, weil der Prabhupada wird einfach. Ganz klar verfolgt er ganz klar seine Mission. Und in der Weise war er immer beschützt. War immer beschützt. Und bekam alles, was er brauchte. Du hast zum Beispiel auch die erste Zeit, dass du erfahren bei Dr. Mischa lebt in Aschau. Dr. Mischa hat ihn eingeladen, was ich zu leben. Und Dr. Mischa war ein Meierwald. Und als Prabhupada dann anfing zu singen und zu predigen, da dauert es nicht lange, das ist da, Funken, wie sagt man Funken? Das ist das Spannung da. Und wie damit der heißt, ist manchmal, wenn die Devotees mit der Prabhupada zusammen waren, Dr. Mischa, die saßen zusammen oder vor dem Auto zusammen, dann hörten die manchmal heftige, wie sagt man, Diskussionen mit den Devotees. Zwischen der Prabhupada und den Mayavadi. Und ich weiß nicht, ich habe das schon öfters erzählt, diese Geschichte von Prabhupada, dass vor vielen Jahren, das war vor vielen Jahren, dass wir noch im Ostprogramm gepredigt haben, in Polen und so weiter. Und da sind wir nach Skandinavien gereist, um zu collecten und dann unsere Arbeit weiterzuführen, Predigtarbeit weiterzuführen, im kommunistischen Ländern. Und da hatten wir einen Inder, haben uns befreundet mit einem Inder in Helsinki. Und der war sehr interessiert an Yoga und der hatte auch so ein kleines Yoga-Zentrum und so. Aber der hat im Grunde so einen Laden, wo er so indische Sachen verkauft. Und wir befreunden uns mit dem und haben immer die Bücher abgestellt und die. Zu der Zeit haben wir Langspielplatten verteilt. Gab es noch keine CDs zu der Zeit. Langspielplatten, Riesendinge. Ja, haben wir verteilt zu der Zeit. Um zu collecten. Und zwar war das die Platte Govinda von George Harrison. Govinda. Ja. Und dann, God is a Fortune, richtig. God is a Fortune. Und dann haben wir den Platten abgestellt. Und eines Tages kamen wir zu dem und da war so ein alter Inder da. So eine Sadhu, wie ist man so? Outfit. Nicht Outfit, ja, so Sari Outfit. Ja, Sadhu Outfit. Dann stellte uns der Inder vor. Und sagte, das sind Schüler von Bhaktivedanta Swami. Und als er den Namen hörte von Prabhupada, sagte er so, ah, den kenne ich. Wie so oft. Mhm. Die Leute sagen, die verändern können. Ja. Die sagen, ja, wir kennen ihn. Wir sind Freund gewesen, wir sind vertrauliche.
Ein vertrauliche Person.
Nur um sich wichtig zu machen, wie viele große andere Persönlichkeiten das verlaufen haben. So, und als wir das hörten, ne, als wir diesen Kommentar hörten, dann dachten wir, der will sich auch wieder mal richtig tun. Ne. Und fragen wir mal, niemand haben ein bisschen gestochen oder so. Dann unseren spirituellen Meister kennst und erzähl doch ein bisschen, was hat er so. Ne, was. Und er hat erzählt, ja, ich war, zu der Zeit lebte ich bei Dr. Mishra in New York und habe da Yoga gelehrt, ne, in seinem Institut. Und er lebte, euer spiritueller Meister, Swamiji, lebte mit uns zusammen. Und dann habe ich gefragt, so was ist denn, an was kann sich denn ganz besonders noch erinnern? Konnten Sie sich daran erinnern? Ich sagte, ja, ich kann mich erinnern, dass euer Swamiji ein ganz vorzüglicher Koch. Das war zu der Zeit, als der Prabhupada nur noch kochen konnte in dem Ashram. Wo sie nur noch kochen ließen. Man durfte nicht mehr sprechen. Man durfte nicht keine Konferenzen mehr halten und so weiter. Und wir wissen, dass der Prabhupada Mittel zu predigen unbegrenzt waren. Und wenn Gott Geweihten verbietet zu predigen, singt er halt den heiligen Namen oder kocht oder macht er irgendwas anderes, um die bedingten Seelen zu Küchen anzuziehen. Und das, ich kann mich erinnern, als wir das hörten. Nur normalerweise, wenn wir in diesen Ländern gepredigt haben, gereist sind, dann waren wir manchmal wochenlang unterwegs, ohne Gott Geweihten zu singen, ohne Gemeinschaft zu haben, ohne in einen Tempel zu gehen. Wir hatten das immer ausgenutzt haben, weil es war immer sehr teuer, da zu reisen. Man musste immer für jeden Tag einen Eintritt sozusagen bezahlen. Genau wie in der DDR auch zu damals. Wenn man aus dem Westen kam und die DDR besucht, dann musste man am Tag, ich weiß nicht, wie viel das war, 12 Mark oder so bezahlen. Und das konnte man dann auch wieder nicht wieder umwechseln und so weiter, wieder nicht mehr zurücknehmen. Und das gleiche Prinzip, das war praktisch in allen diesen Ländern. Und wenn wir da hingereist sind, dann haben wir versucht, aber nicht nur. Und auch das Geld, wie sagt man, das Geld auszugeben, für die Predigt. Und wie gesagt, dann war manchmal sehr lange unterwegs. Und als wir das hörten, dieses Statement, das war so, als wir Prabhupada plötzlich erschienen. Prabhupada gab uns so viel Barmherzigkeit, so viel Inspiration, so viel Energie, fortzufahren. Das Gleiche kann mich erinnern, da waren wir auch immer unterwegs in Polen. Ich denke, das war mit Nikilananda oder mit Bhaktivedanta Swami. Und da waren wir auch lange unterwegs. Und dann kamen wir irgendwann zu irgendjemandem, der hat ein kleines Programm organisiert, so hinter, wie sagt man, verdunkelten Fenstern, wie das immer üblich war. Und dann, das war ein ganz abgelegener Ort, war das. Und der hatte eine Langspielplatte von Shri Prabhupada. Diese Platten, die wir damals im Schloss Rettershof gemacht haben, Krishna Meditations. Und das waren so zwei Nonplays. Und dann kam er da an und dann hat er die Platte aufgelegt. Das war so inspirierend, für uns Körper zu hören, singen zu hören. Anyway, so das ist die Entschlossenheit von Srila Prabhupada. Diese große Entschlossenheit, die Unterweisung seines spirituellen Meisters auszuführen, das ist im Grunde die Grundlage unserer Bewegung. Srila Prabhupada hat dazu selber erklärt, dass im Grunde durch seinen Enthusiasmus die ganze Bewegung für Krishna Bewusstsein entstanden. Da gibt es ja auch diese Geschichte von Srila Prabhupada, dass Als Schiller Pabe das erste Mal nach Amerika kam, ne, nach der langen Reise, wir wissen, dass er da sogar Herzanfälle machen wollte.
Ja, das Schiff, ja,
Herzanfälle gehabt hat. Das war so eine sehr, sehr schwierige Reise. Und als Schiller Pabe letztlich in Amerika ankam, der erste Hafen, in dem er ankam, war Boston. Und Pabe ging an Land mit einem Kapitän und mit seiner Frau zusammen. Nun macht eine kleine Besichtigung. Und dann schrieb sie ja Parapat, ne, nachdem er die amerikanische Szene studiert hatte, ist aus der Nähe, ne, hat er auch dann sein Gebet geschrieben dazu. Und Schiller Pabe erkannte dazu, als ich diese Leute sah, die Amerikaner sah, ne, da dachte ich, so, wenn ich denen jetzt sage, dass sie die vier regelnden Prinzipien befolgen, dass sie kein Fleisch essen sollen, kein Fisch essen sollen, keine unzulässige Beziehung haben sollen, kein Glücksspiel haben und keine Berauschung zu sich nehmen sollen, dann werden sie mir sagen, please go home. Ja? Habe ich schon öfters erzählt. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja? Und dann sagt der Schwerfahrer, jetzt kommt der Punkt, der wichtige Punkt. Und dann sagt der Schwerfahrer, Let me try anyway. Trotz allem. Ne, wie sagt man, let me try? Lass mich trotzdem versuchen. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Hm. Und das ist im Grunde das, was Schiller Pabe beschreibt, als entschlossener Enthusiasmus. Weil Pabe enthusiastisch war und sich nicht hat entmutigen lassen. Nur durch alle möglichen widersprüchlichen Sachen. Gegensätzlichen Elemente. Ist die Bewegung für Krishna Bewusstsein in die ganze Welt verbreitet. Das ist sehr wichtig, ne? Dieser Enthusiasmus oder diese Beständigkeit. Und das können wir lernen. Da können wir uns inspirieren lassen, wenn wir die Leben der großen Acharyas studieren. Und für uns speziell in Schiller Pabe. Aber nicht nur Schiller Pabe, auch Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Jagannath Babaji, Gopishwaras Babaji und viele andere, auch Madhvacharya. Nur heute haben wir schon so viele Biografien, so viele Bücher, nur Geschichten, geschichtliche Aufzeichnungen von den Acharyas. Und all diese Acharyas waren unheimlich entschlossen. Und es erfordert, ne, dass man entschlossen ist, in der materiellen Welt, ne, wenn man Gottgeweihter sein will. Und es ist sehr, sehr schwierig, ne, spirituelles Leben zu führen, besonders im Kali Yuga. Aber es heißt, Krishna hilft denjenigen, die sich selber helfen. Das heißt, ne, die selber eine Bemühung machen, ne, denen nimmt Krishna alles, was sie brauchen. Ne. Und weshalb nicht? Ich darf auch das Beispiel geben, dass Krishna alle erhält. Er hält die Mäuse, die Schmetterlinge und die Eichhörnchen, nur die Wölfe, Bären, Schwäne, Sperlinge, Schlangen. Alle werden erhalten. Alle haben immer das, was sie brauchen. So weshalb sollten wir nicht alles haben, was wir brauchen. Besonders wenn wir Krishna bewusst sind. Wenn wir eine Bemühung machen, Krishna zufrieden zu stellen. Ja. Ich kann mich erinnern, schon der Pabe dazu gesagt, wenn wir, ne, da gibt es ein Statement von Pabe, und Pabe sagt, wenn ihr einfach nur versucht, etwas, do something wonderful, was Wunderbares für Krishna zu tun, wird euch Krishna alle Möglichkeiten dazu geben, alle Mittel dazu geben. Ja, wie zum Beispiel hier. Ne? Wie ist das möglich?
Ja,
dass ihr immer noch da seid. Dass so ein Tempel hier entstanden ist. Das ist wie die spirituelle Welt hier. Tulasis, Deities. Schau mal, wie viele Leute gekommen sind hier. Mitten im Wald. Mitten im Wald. Eine Vorlesung, Bhagavad Gita vorlesen. Im Wald sagen sich die Füchse, wie war es? Die Füchse sagen sich gute Nacht. Füchse und Hasen sagen sich gute Nacht.
Und jetzt nach dem Programm auch, ne? Das Riesenfeest wieder. In dieser Gegend gibt es immer große Feste im Siedler. Srila Prabhupada ki jai. Im Gottes alles Srila Prabhupada Energie. Prabhupada Energie. Ich bin ein unbedeutender Diener von Srila Prabhupada.
Was sagt das gerade, spirituelles Leben ist schwierig, aber materielles Leben ist auch schwierig. Wenn man das vergleicht, das spirituelles Leben dann doch leichter, wenn es schnell uns wird.
Hallo! Ja, so ist es. Aber es fällt leichter, wenn man Gemeinschaft mit Weichen hat, oder? Schwierig, wenn man alleine sitzt in seiner eigenen, wie sagt man, in seiner eigenen vier Welten. Und mit seinem Geist. Ja, mit dem Flaschengeist. Dann ist es sehr schwierig. Aber wenn man Gemeinschaft mit dem Weichen aus, regelmäßig zusammen ist oder Kontakt hält mit dem Weichen, dann kommt man die Kraft, weiterzumachen. Ich kann mich noch erinnern, früher, schon lange her, ne, als ich Bücher verteilt habe, habe ich manchmal auf der Straße gestanden und war verzweifelt. Keinen tollen Buch mehr. Wow. Und was mir in dem Moment viel Kraft gegeben hat, daran zu denken, dass überall in der ganzen Welt zu Gott gewandelt wird. Überall machen sie die Dinge. Manchmal ist man erfolgreich, manchmal nicht. Wenn man einfach nur darüber meditiert, das ist überall Gott gewaltig. Wenn man zum Beispiel, ihr habt bestimmt die gleiche Erfahrung gemacht, wenn man Probleme hat oder so, um Kraft zu bekommen, meditiert man über andere wie Bodhis, über große Seelen. Und dadurch bekommt man Kraft, oder? Freunde, wenn du so manchmal im Tempel sitzt, mit 100.000 Problemen, in München, wo bekommst du deine Kraft her?
Kommt irgendwie. Aber so kommt sie ab und zu.
Dann kommt Charadwan plötzlich rein und sagt, Haribol, wo ist denn das Prasad? Die Gemeinschaft mit dem Weichner. Gibt deine Kraft, oder? Schaut mal, ist nicht die Tatsache. Die Gemeinschaft mit dem Weichner. Ne? So, wie kommt das, dass du immer noch dabei bist? Wie kommt das, dass du immer noch dabei bist, zum Beispiel? Durch Gemeinschaft, oder? Trotz großer Schwierigkeiten, großer Probleme, Katastrophen, die man erfahren kann im Krishna-Wissen. Ja. Wenn man einfach Gemeinschaft hat mit dem Weichner. Gemeinschaft. Wie sagt man, Pflicht? Nun, Kaltiwäsch. Hat man die Kraft, beides zu machen.
Ja? Ich habe kurz ein bisschen Arbeit schon, also nach Amerika kommen.
Den gibt's schon.
Ja, aber in England habe ich ihn gesehen. Ah. Und da war ich auch, das Brautpaar ist rausgegangen, bevor er nach Amerika kam. Sind eben in seinen Magazinen auch verteilen gegangen. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das so sieht, wie er rumläuft und einfach in Gieß genauso wie uns auch auf der Straße. Und das so viele Leute haben gesagt. Und dann einfach weitergemacht. Und das war irgendwie beeindruckend, weil ich immer gedacht so, naja, Brauch hat bestimmt gut verteilt. Aber er hat auch so Schwierigkeiten gehabt, ne, wie wir auch das total.
Ja, das ist unsere Familientradition. Das ist unsere Familientradition. Man kann nicht erwarten, dass die Leute, wenn wir kommen, dass sie uns applaudieren. Jai! All glories! The Sankirtan Devotees! Im Grunde ist es auch gar nicht unser Programm. Srila Prabhupada hat mal dazu erklärt, dass unser Programm nicht daran besteht, die Massen zufriedenzustellen, sondern den spirituellen Meister und Krishna zufriedenzustellen.
Meister. Wenn ein spiritueller Meister in Krishna zu finden stand, dann, wie man sagt im Deutschen, ist alles in Butter. Das ist unser Programm. Nicht nur das, als Srila Prabhupada seine Magazine verteilt, das war schon ein Genial. Wie gesagt, diese Geschichte, dass Prabhupada einmal in der Hitze in Delhi, dass er besinnungslos geworden ist.
Das sieht man schön aus.
Ja? Und trotzdem war er unbeirrt. Und die Schwierigkeiten, die Prabhupada in Indien hatte, das waren auch ganz besondere Schwierigkeiten. Das waren nicht die gleichen Schwierigkeiten wie hier. In Indien ist es normalerweise so, dass jeder sagt, das kenne ich schon. Oder ich bin auch ein Weichschnabber. So? Ich habe auch eine heilige Schnur. Schau mal, ist ein bisschen schwarz, ein bisschen grau jetzt, aber ich bin aus einer brahminischen Familie. Ich bin in einer brahminischen Familie geboren. Das sind andere Probleme in Indien. Das ist einer der Gründe, weshalb schon der Prabhupada am Anfang keinen Erfolg hatte. Weil er sagte, dass Prabhupada erklärte dazu, weil die Inder so wischiwaschi sind. Und so viele Mayavadi-Konzepte haben. Das ist sehr, sehr schwierig, ist oftmals diesen Leuten zu predigen. Und jeder, der mal in Indien gewesen ist, der in Indien gepredigt hat, der weiß, wie schwierig es ist, in Indien zu predigen. Wenn man die Philosophie präsentiert. Normalerweise haben die Leute schon alles gehört. Die kennen die Bhagavad Gita, die kennen die Verse der Bhagavad Gita, die kennen die verschiedenen Formen des. Die kennen die Halbgötter, die kennen Vishnu, die kennen so viele Sachen. Was die in Indien im Grunde beeindruckt, ist eine Sache. Vor allen Dingen eine Sache. Und das ist das, wie ernst die westlichen Bodhis das nehmen, das Krishna. Was sie so, wie sagt man so oberflächlich, wie sagt man so? Ich weiß nicht, im Deutschen das so. So oberflächlich. Dass die Gottgeweihten das so ernst nehmen und das so, wie erstmal die Worte Krishnas erbauen, das so akzeptieren, wie sie sind, oder diese Dinge. Und dass sie strikt den Prinzipien folgen. Das ist im Grunde, was sie dort beeinflussen. Und deshalb sind normalerweise die Fragen, ich war zum Beispiel jetzt vor einigen Monaten, war ich in Bombay, und da haben wir für einen ganzen Monat, war ich mit Goloka da, und da haben wir regelmäßig Programme gemacht mit Indien. Und normalerweise haben die Inder keine philosophischen Fragen, sondern die haben mir Fragen gestellt wie, wie ist das möglich, dass sie als Westler das so ernst nehmen? Solche Fragen. Oder, was hast du denn vorher gemacht? Wie ist das möglich, dass du das so ernst nimmst? So, das ist Srila Prabhupadas Mission. Und wir sollten alle die Mission Srila Prabhupadas verstehen. Im Grunde sollten wir alle die Repräsentanten Srila Prabhupadas sein. Und Srila Prabhupada hat gesagt, dass jemand, der jemanden repräsentiert, der sollte diese Lehre sehr gut kennen. Aber wenn man die Lehre präsentiert oder predigt, und man kann sie nicht richtig präsentieren, dann fällt dieser schlechte Eindruck, wie sagt man? Dieser schlechte Eindruck fällt zurück auf Srila Prabhupada. So, wenn noch jemand noch irgendwas dazu sagt, dann kommen wir da. Noch eine Frage? Du weißt schon alles nicht. Bitte? Aber von Bogi Show, das Babaji, ja. Bogi Show, das Babaji war ein ganz besonderer Babaji. Allein die Tatsache, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sein Schüler war, zeigt, dass Bogi Show, das Babaji hat mit unglaublicher Kraft, wie sagt man, Shakti, Bevollmächtigung. Das war kein gewöhnlicher
Vajanandi, jemand, der sich zurückzieht und sich nur mit seinem Vajan beschäftigt, mit seiner persönlichen Verehrung und so weiter beschäftigt. Sondern im Grunde sind all diese großen Persönlichkeiten, wie Gopesh oder Babaji auch, die haben ganz besondere Beiträge, wie sagt man, gegeben zu unserer Guru Parampara, unserer Sampradaya. Zum Beispiel war Gopesh Shuris Babaji dafür bekannt, dass er sehr kompromisslos war. Und dass er im Grunde das Beispielgeber eines echten Babajis gegeben hat. Inmitten von vielen sogenannten Babajis. Das war sein Beitrag. Wenn du die Biografie liest von Gopesh Shuris Babaji, dann wirst du sehen, dass es, oder wirst du sehen, dass, oder verstehen, dass er nur eine unglaublich entschlossene Person war, eine Persönlichkeit war. Und nicht nur das, sondern dass seine Entsagung, auch seine Kommunikation mit der Außenwelt unglaublich heavy war. Heavy? Unglaublich kompromisslos war. Und zum Beispiel hatte, nur weil er eine bekannte Persönlichkeit geworden war, kamen viele Leute, so sentimentale Leute kamen zu ihm, um Segnung zu bekommen. Das ist normalerweise in Indien sehr üblich, dass wenn eine heilige Person ist oder auch nur eine pseudo-heilige Person ist, dass viele Menschen kommen und um Segnung bitten. Und um sich vor diesen Menschen, um diesen Menschen nicht gestört zu werden, das heißt, in seinem Bhajan, zog er sie zurück an einen Platz, wo normalerweise Leute hingehen, um ihre Geschäfte zu erledigen, ihre Geschäfte zu verrichten. Und das war nur ein Ort, ein dementsprechender Ort, wo es nicht sehr gut roch und so weiter. Und er zog sich an den Ort zurück und chantete da die heiligen Namen, um nicht von Materialisten, belästigt zu werden. Zum Beispiel. Im Grunde gab es einige zu der Zeit, einige große Persönlichkeiten zu der Zeit. Wie hieß er noch? Jagannath Das Babaji, dann Gopesh, und da war noch eine andere Persönlichkeit, die auch von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sehr wertschätzt. Für die Bhaktisiddhanta Saraswati eine große Wertschätzung. Vamsi, wie hieß er noch? Ich weiß nicht.
Vamsidas.
Vielleicht kann jemand anders noch etwas zu sagen zu Gopesh. Er hat hauptsächlich gelebt in Norwegen oder in der Gegend. Aber nicht nur da, der war auch da in verschiedenen Ländern. Aber das war seine, ich denke, das war seine Base, seine Basis. Und das heißt von ihm, dass er nicht schreiben und nicht lesen konnte. Aber das alles, was er sagte, voll von Verwirklichung, von den höchsten Verwirklichungen. Ja, wir haben eine ganze Anzahl von großen Persönlichkeiten in unserer Parampara. Und heute gibt es schon sehr viele Texte. Biografie, diese große Persönlichkeit, die sollten wir lesen, sollen wir studieren, uns inspirieren. Wenn man diese Texte oder wenn man diese Biografien liest, kann man sehen, dass wird auch das Vertrauen gestärkt in unser Guru Parampara, dass nämlich unsere Acharyas alle in der gleichen Linie waren, alle in der gleichen Siddhanta bewegt waren. Dass keiner von den Siddhantas, die uns Srila Prabhupada noch gelehrt hat, jemals abgewichen ist. Das ist im Grunde alles nur eine Weiterführung ist von der gleichen Tradition, von den gleichen Siddhantas. Ne? Wenn man zum Beispiel die Biografien liest von Bhakti Lothar, Bhakti Siddhanta, kann man sehr viel Kraft bekommen. Nur das Vertrauen gestärkt, das Srila Prabhupada und das, was Srila Prabhupada uns gelehrt hat. Man kann sehen, dass ne, unsere Vorhergehen, die ist die vorherigen Acharyas, aber die gleichen Projekte, die gleichen, wie sagt man, die gleichen Ideen hatten, Krishna Bewusstsein zu verbreiten. Aber dass Srila Prabhupada im Grunde diese Ideen zur Blüte, wie sagt man im Deutschen so, zur vollen Entfaltung gebracht.
Guru Parapa habe ich immer gedacht, heißt das jetzt immer der Schüler von anderen Lehrern war. Habe ich bisher immer gedacht.
Ja, das stimmt.
Ich gedacht, Guru Parapa heißt das immer, was weiß ich, wie Srila Prabhupada der Schüler war. Und so geht es immer so, dass immer der Schüler ist.
So, was habe ich denn anders gesagt?
Jetzt habe ich das so verstanden, das heißt, dass immer eine selbstverwirkliche Seele ihn auch das verwirklicht hat und der andere hat es übernommen oder so. Aber er war schon, Schüler, ne?
Nochmal.
Ist dieser Babaji auch ein Nachfolger?
Ja, ist auch eine Nachfolger. Ist auch eine Nachfolger. Ja.
Ist die Schüler Nachfolge auch für zwei? Wenn wir zum Beispiel jetzt.
Ja.
Für zwei. Das ist also eine Frage in dieser Beziehung. Sie kennen wahrscheinlich persönlich, der aus der Weltkarte.
Aber Srila Prabhupada ist für uns unser Founder, wie sagt man, Gründer Acharya der Bewegung für Krishna. Ne? Weil immer die Guru Parampara, wie sagt man, versiegt, sagt man es im Deutschen, oder in Kraft verliert, dann haben wir gesehen in der Geschichte, dass Krishna immer große Persönlichkeiten schickt, um die Guru Parampara wieder neu zu beleben. Ja? Und wenn wir von Founder Acharya, von Gründer Acharya sprechen, dann sprechen wir von solchen Persönlichkeiten, solchen großen Persönlichkeiten, die erscheinen. Ja? Wenn die Lehre der Nachfolge an Kraft verliert oder verloren geht. Und sie, schaffen wieder neue, sie manifestieren wieder die Siddhanta und die Lehren und die Tradition der Guru Parampara. Wir können das zum Beispiel sehen in der Bewegung von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Nachdem Srila Bhakti Siddhanta Saraswati gegangen war, ging es einige Jahre gut und dann begannen die Schüler untereinander zu streiten. Und sie ging sogar vor Gericht. Und Srila Bhakti Siddhanta Saraswati hat es in seiner Zeit gewollt. Normalerweise ist es in der vedischen Tradition so, dass der Acharya das seinen Nachfolger nennt. Das ist immer, auch in der, zum Beispiel sehen wir heute noch in anderen Vaishnava-Traditionen, dass wenn man ein Acharya ist, er nennt immer einen Nachfolger. Und alle seine Schüler müssen die Nachfolger akzeptieren, als Repräsentanten des ursprünglichen Acharyas. Aber Srila Bhakti Siddhanta Saraswati hat das verändert. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati hat keinen Nachfolger genannt. Sondern er hatte seinen Wunsch war es, dass seine Bewegung, die Gaudiya Math, weitergeführt würde durch ein GBC, Governing Body. Das heißt, die Seniormost, wie sagt man Seniormost? Dass die ältesten Schüler ein Körper, wie sagt man, einen Verwaltungskörper bilden gemeinsam Predigtarbeit weiterentwickeln. Ne? Und dass im Laufe der Zeit ganz natürlich sich jemand manifestiert unter ihnen oder unter den Schülern Bhaktisiddhanta Saraswatis, der sich auf ganz besondere Weise hervortut, der besonders bevollmächtigt ist. Das war seine Idee. Und das Gleiche wollte, ne, das war die Anweisung, die Bhaktisiddhanta Saraswati seinen Schülern gegeben hat. Aber anstatt das zu machen, der Prabhupada erklärt das sehr ausführlich im Chaitanya Charitamrita, in verschiedenen Erläuterungen,
Ja, anstatt dass die Schüler diese Anweisung befolgt haben, haben sie gewählt, einen Nachfolger gewählt.